Gott ist größer. Das war ja voll das Kampflied gerade. Krieg mit den Philistern, das war vorletzte Woche unser Thema. Letzte Woche hat Gerd geredet, nicht ich. Krieg mit den Philistern ist auch heute unser dominierendes Thema. Also es hat sich vom Umstand her nicht viel geändert. Von daher passt das eigentlich ganz gut, das im Kopf zu haben. Mein Gott ist größer. Aber ein paar Details sind doch ganz anders. Auch die Situation, in der dieser Kampf, den wir uns heute aus 2. Samuel anschauen werden, stattfindet, ist ein ganz anderes Setting. Also 1. Samuel 4 war ja vor 2 Wochen die Szene und damals befinden wir uns in der Richterzeit. Nur wer das so ein bisschen im Kopf hat, Israel hatte noch keinen König, sondern immer wieder Richter, die Gott für bestimmte Aufgaben und für bestimmte Zeiten berufen hat, um das Volk zu führen oder durch bestimmte Kämpfe zu führen und ansonsten die Ältesten, die sich darum gekümmert haben, dass das Volk geführt wird und Entscheidungen getroffen haben. Jetzt hat Israel einen König, weil es unbedingt einen wollte. Also nicht, weil Gott das wollte, sondern weil Israel einen wollte. Ihr kennt die Geschichte, könnt ihr auch gerne nachlesen, kommt 1. Samuel 8, 9, 10 irgendwo etwa. 9, glaube ich, ziemlich genau. Und da wird Saul der erste König. Der erste König ist aber auch schon wieder Geschichte in dem Text, wo wir uns befinden. Wir sind schon bei David. David, glaube ich, ist den meisten doch irgendwie ein Begriff. Ist ja nicht ganz unbekannt, wenn man so ein bisschen Bibel liest. Auf jeden Fall, David ist heute unser Thema. Dazwischen ist aber noch einiges passiert. Vielleicht habt ihr es noch so ein bisschen im Kopf. In 1. Samuel 4 ging ja einiges schief und die Bundeslade wurde von den Philistern wirklich geraubt, geklaut, mitgenommen, wie auch immer. Spannend finde ich wirklich zu lesen, Kapitel 5 und 6, nur so als wenn ihr heute Nachmittag nichts zu tun wisst oder Interesse habt, wie die Bundeslade selber zurückkommt, ohne dass die Israeliten irgendwas tun. Allein Gott kümmert sich darum, dass diese Bundeslade wieder zurückkommt. Finde ich eine sehr, sehr coole Szene in der Bibel. Also ihr merkt, Gott kümmert sich genau, wie das da oben versprochen ist, obwohl 1. Samuel 4 ja irgendwie das Bild hinterlassen hat, ja, wo ist denn unser Gott, wo handelt er? So, jetzt landen wir aber bei David quasi. Und David hat es ja nicht so wirklich leicht gehabt am Anfang seiner Regierungszeit. Zuerst war da Saul, der noch regiert hat und er schon irgendwie doch zum König gesalbt worden ist. Und David hat immer gesagt, solange Saul ist, hat Gott den hingestellt. Ich warte, bis Saul weg ist. Aber selbst als Saul weg ist, war da ein ziemlich zersplittertes Königreich und ein ganzer Teil Leute, der gesagt hat, nee, David, du bist noch nicht unser König. Und David hat eher so im Süden angefangen, also Hebron und der Südteil von Israel. Und dann wurde er König von ganz Israel. In der Zeit befinden wir uns jetzt. Das hat natürlich den Philistern, die haben immer links neben Israel gelebt, nicht so gut gefallen, weil wenn es denen gut ging und die Israeliten sich einig waren, dann hatten die Philister weniger Einfluss, weniger Macht, kennen wir doch, ist heute auch nicht anders, wenn wir uns in der Welt umschauen, dass irgendwo Krieg herrscht, darüber freuen sich manche auch. Ich finde das traurig, aber es ist so, weil sie dadurch Einfluss nehmen können, mal schnell was annektieren können. Oder ja, egal, ich will jetzt hier keine Namen nennen. Aber es hat ja auch Vorteile. Und so ging es den Philistern auch. Und da befinden wir uns, und jetzt schauen wir in 2. Samuel Kapitel 5. Nur damit ihr wisst, wo ihr eure eigene Bibel auch aufschlagen könntet. Ihr müsst nicht unbedingt das lesen, was ich euch mitgebracht habe. Genau, 2. Samuel 5 ab Vers 17. Als die Philister hörten, dass David zum König von Israel gekrönt worden war, zogen sie mit ihrem Heer nach Israel, um ihn gefangen zu nehmen. Doch David wurde rechtzeitig gewarnt und verschanzte sich in einer Bergfestung. Die Philister schlugen ihr Lager in der Rephaim-Ebene auf. Also wie gesagt, den Philistern passte überhaupt nicht, wie sich das politisch entwickelt hat, könnte man so freundlich sagen. Denen war viel lieber, wenn die Israeliten irgendwie so in Grabenkämpfen versunken waren, weil dann hatten sie Einfluss. Dann haben sie die Grenzstädte alle in ihrer Gewalt gehabt, haben Tributzahlungen gekriegt. Und es ist ja schon bequemer, wenn andere Leute arbeiten und man nur die Früchte erntet, oder? Also würden wir wahrscheinlich auch nehmen. Ich habe euch mal eine Karte mitgebracht, diesmal muss ich auch hochschauen, die weiß ich nicht auswendig, von dem ganzen Gebiet. Also das ist so die Einteilung der 12 Stämme und damit ihr das nochmal im Kopf habt, der erste Kampf fand bei Aphek statt, den wir vor 2 Wochen angeschaut haben. Da merkt ihr, das war so ein bisschen zeitlich, die Philister, das ist die linke Ecke, Gaza, Gerar, Ekron und sowas, das ist Philistergebiet alles. Und ihr merkt, wenn wir bei Afek gekämpft haben, dann war das schon auch deutlich da, wo eigentlich Israel sein sollte, laut Gottes Anweisung. Und wenn wir dann gucken, dann ist David nach Jerusalem gezogen. Ich habe das auch mal markiert, damit es jeder finden kann. Genau, Jerusalem, der blaue Pfeil. Da wo er war, wer schnell genug geguckt hat. Ja, der Computer ist langsam, ein Gebetsanliegen, nein. dafür kann der nette junge Mann, der Ralf, nichts. Genau, und heute befinden wir uns dann knapp neben Jerusalem mit der Geschichte in der Rephaim-Ebene, habe ich auch einen Pfeil hingemacht. Seht ihr gleich. Nur damit ihr wisst, wo wir so etwas sind und ihr merkt, das ist auch nicht gerade an der Grenze, sondern die Philister, die sind da schon wirklich quasi fast mitten rein marschiert. Also weit mehr als 30 Kilometer und das bei einer Breite von um die 100 Kilometer von Israel. Das ist schon bedeutend und bedrohlich auch. Und von daher war David klar, das kann er nicht einfach dulden. Also er hat ja Wind bekommen, er hat sich verschanzt, aber die Philister haben nicht gesagt, na gut, dann erwischen wir den David nicht, gehen wir wieder heim. Sondern die haben sich da erstmal häuslich vielleicht nicht niedergelassen. Und ich glaube, man muss dann immer ein bisschen zurückblicken und sich kurz überlegen, was bedeutet es für damalige Menschen, wenn sich ein Heer niederlässt? Ich weiß nicht, wer ein bisschen Ahnung vom 30-jährigen Krieg hat. Was ist übrig, wenn sich ein Heer irgendwo niederlässt? Murmel, Murmel, ihr müsst lauter reden. Nix. In etwa, ja. Und das war damals nicht viel anders. Wir reden ja auch, wir haben beim letzten Mal festgestellt, das sind schnell mal 50.000 Mann, die da zusammenkommen, die wollen alle essen. Und wenn die Philister da hinkommen, dann sind die nicht so freundlich, dass sie alles mitbringen, was sie zum Essen brauchen, campen und zum Schluss wieder aufräumen oder sowas in die Richtung, sondern dann besorgen die sich, was sie brauchen. Also wenn man mal kurz weiter reflektiert und die lassen sich da nieder, dann ist klar, David kann das nicht auf Dauer dulden, sonst hat er zwar noch eine nette Bergfestung, aber kein Land mehr und keine Leute mehr, die irgendwie überleben könnten. Also das muss man sich ganz kurz verdeutlichen und darum war eigentlich klar, David muss irgendwann angreifen. Und klar ist ja auch, dieses Land gehört Israel. Wenn ihr die Karte seht, dann merkt ihr ja schon, das war Israel zugeteilt. Gott wollte, dass da Israel herrscht. Also wäre ja klar gewesen, zack, angreifen, fertig machen. So wie es oft genug vorher ja auch passiert ist. Was macht David? Und das finde ich das Spannende im Text, im Kontrast eben zu 1. Samuel 4. Vers 19. David fragte den Herrn, soll ich die Philister angreifen? Wirst du mir den Sieg geben? Der Herr antwortete, greif an, ich verspreche dir, dass du sie schlagen wirst. David zog mit seinen Soldaten nach Baal-Berazim und besiegte die Philister. Nach der Schlacht bezeugte er, wie Wassermassen einen Damm durchbrechen, so hat der Herr heute die Schlachtreihen der Feinde vor meinen Augen durchbrochen. Deshalb nannte David den Ort der Schlacht Baal-Berazim, Herr des Durchbruchs. Ihr merkt schon mal, David hat ganz anders angefangen. Obwohl, und das will ich festhalten, obwohl klar war, irgendwas muss er tun und obwohl klar war, dass Gott dieses Land Israel versprochen hat, ist seine erste Frage, soll ich angreifen? Was soll ich machen, Gott? Obwohl die Lage klar ist, Gott zu fragen, ist es jetzt dran, das zu machen, was mir so vor Augen fehlt? Er begeht nicht den Fehler, den damals in 1. Samuel 4 die Anführer, es gab ja noch keinen König, die Anführer getan haben, dass sie einfach mal losmarschieren und erwarten, dass Gott schon macht. Er respektiert Gottes Willen und weiß, ohne ihn wird's nichts. Klar, er wusste von 1. Samuel 4, aber nochmal ganz kurz, da liegen 80 Jahre dazwischen, so etwa zwischen den beiden Szenen, also der und der damaligen. Und 80 Jahre ist viel, viel Zeit. Da geht auch viel Wissen verloren. Wisst ihr, was ist das Urgroßvater oder Großvater gedacht, gesagt und für Fehler gemacht hat? Nee, so wirklich, gell? Also ich zumindest nicht. Also man muss sich das mal ganz kurz verdeutlichen. Man könnte auch denselben dummen Fehler nochmal machen, weil man gerade vergessen hat und nicht aus der Geschichte gelernt hat. David hat irgendwo dazwischen wohl aus der Geschichte gelernt. Und hat es hier ganz anders gemacht. Er nimmt sich als Anführer die Zeit, Gott zu fragen, was soll ich hier tun? An der Stelle mal zu uns. Wo setzen wir uns hin und sagen, okay Gott, Du siehst die Situation, die ist bedrohlich für mich oder zumindest herausfordernd, vielleicht auch wunderschön. Ist es dein Wille, dass ich den nächsten Schritt gehe, den ich jetzt im Kopf habe? Ich weiß, es ist nicht immer ganz so einfach wie jetzt hier bei David. Der hat ja irgendwie eine ganz klare Antwort von Gott gekriegt. Zumindest steht sie ganz klar da. Ich habe leider noch nie so eine ganz klare Antwort von Gott gekriegt. Aber trotzdem nehme ich mir die Zeit, Gott zu fragen und zu sagen, mein Plan, was denkst denn du dazu? Soll ich das machen? Soll ich den Schritt gehen? Und dann von Gott auch wirklich zu erwarten. Für David war ja klar, der sagt mir jetzt, was los ist. Also der hat ja nicht so nach dem Motto, also ich warte jetzt 10 Minuten und dann, wenn nicht, dann mach ich was. Sondern zumindest zeigt mir der Text das. Also da wirklich zu sagen, okay, was willst du, Gott? Obwohl vielleicht klar ist, was er generell will. Spannende Beobachtung. Zweitens, und da finde ich ihn ja fast frech, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich mache aber nur mit, wenn ich gewinne. Also kennt ihr vielleicht von euren Kindern, ich gehöre auch zu der Sorte, ich spiele super gerne Spiele, wenn ich eine Chance habe zu gewinnen. Wenn ich keine habe, dann weiß ich nicht, ob ich mitspielen muss. Aber so ein bisschen kommt mir die Frage vor, werde ich den Sieg haben? Aber eigentlich ist es doch klar, er wäre doch dumm gewesen, wenn er nicht wüsste, dass Gott ihm auch den Sieg schenken will. Hey, er hat, wir haben es vorhin gesungen, 2 Lieder. Mein Gott ist größer und er hat alle Macht. Das ist derselbe Gott, das wusste David auch. Also Gott hat die Chance, der kann. Und wenn er nicht will, dann brauche ich doch eigentlich gar nicht kämpfen. Dann können wir uns das sparen, das ist für alle Beteiligten besser. Von daher ist die zweite Frage, so kindisch sie im ersten Moment scheint, eigentlich ganz schön wichtig. Hat das, was ich vorhabe, was wir brauchen, überhaupt Erfolg? Gott weiß, wie diese Schlacht ausgehen wird. Wir haben einen Gott, der weiß, was übermorgen ist. Ich vergesse das oft. Ich lebe so in meiner Zeitschiene gefangen, in der ihr wahrscheinlich auch steckt. Dieses heute, morgen, gestern. Gott ist außerhalb von Raum und Zeit. Das ist für mich nicht denkbar. Aber ab und zu müssen wir uns mal dran erinnern, damit wir das wenigstens theoretisch so ein bisschen in Betracht ziehen, dass Gott natürlich weiß, was morgen, übermorgen und die nächste Zeit kommen wird. Und einen guten Weg mit uns gehen will, der nicht immer einfach sein wird, aber der gut ist. Spannend finde ich an der Stelle einfach mal festzuhalten, was David alles ganz konkret fragt. Traue ich mich, Gott konkret zu fragen und zu erwarten, dass ich auch eine sinnvolle Antwort kriege? Wie diese Antwort zustande kommt, wie gesagt, vielleicht eine klare Anweisung. Vielleicht ein guter Freund, der wirklich morgen vorbeikommt und für dich ist das die Antwort Gottes. Vielleicht die Bibelstelle, die du dann nachmittags liest oder erst in 2 Wochen. Gott kann so unterschiedlich reden. Die Frage ist, will ich es wahrnehmen, will ich drauf hören und gebe ich überhaupt die Chance, mitzureden? Und dann passiert, ganz anders als bei 1. Samuel 4, der Erdrutschsieg. Oder hier, David benutzt das Bild Dammbruch. Ich weiß nicht, ob ihr Bilder von dem Dammbruch im Kopf habt. Die Älteren unter uns, Rhein-Main-Donau-Kanal, sagt euch was? 1979, Katzwang. Mancher hat in der Nähe gelebt, weiß ich. Ich habe damals noch nicht gelebt. Ich war gerade so gedacht langsam. Aber es ist krass, wenn man die Bilder sieht, wie ein kleiner Dammbruch ein Dorf verwüstet. Oder 2016, Simbach. Oder jetzt in Indonesien. Die Bilder hatten wir vielleicht noch eher, das war Anfang Januar. Das ist krass, dieses Bild, das David dann benutzt. Also wie extrem muss es gewesen sein und wie klar der Sieg, dass David so ein Bild gebraucht. Gott kann das. Aber David bleibt auch am Boden der Tatsachen. Und das finde ich auch spannend festzuhalten. Nicht zu sagen, ich war so toll, wir waren so toll, sondern Gott war so toll. Gott hat uns den Sieg geschenkt. Er ist der Herr des Durchbruchs. Das heißt nicht, dass David nicht seinen Anteil hatte. Das heißt nicht, dass die Soldaten nicht ihren Anteil hatten. Aber das Entscheidende ist und bleibt Gott. haben wir das immer wieder im Kopf. Und bitte, bitte, ich bin jemand, der dafür ist, jemand anders auch zu sagen, wie gut er was gemacht hat. Und Danke zu sagen, habe ich oft genug gesagt, sage ich gerne noch öfter. Aber wir müssen immer wieder dran denken, alles, was wir tun, in dieser Gemeinde, im Reich Gottes sowieso, aber auch in unserer ganz normalen Alltagswelt, können wir tun, weil Gott uns die Fähigkeiten, die Gaben und viel Gnade geschenkt hat. Wie wenig liegt in unserer Hand? Wenn heute der Blitz hier einschlägt und die Hütte abbrennt, was wollen wir machen? Ja, wir haben eine Versicherung. Aber wir sind ja Deutsche, ja. Nein, aber es liegt so wenig in unserer Hand. Doch immer wieder dazustehen und zu sagen, Gott, ich will einfach dankbar staunen, was du gemacht hast, obwohl ich meinen Teil dazu beigetragen habe. Und das zu erkennen, ich glaube, das ist so eine coole Lebensweisheit. Und wie sieht das bei dir aus? Hast du so Momente, vielleicht jeden Tag, wo du sagst, jetzt will ich mal gucken, was Gott heute gemacht hat, was er mir heute geschenkt hat, was er heute ermöglicht hat. Und das einfach in Gedanken oder vielleicht sogar mit zwei Sätzen festzuhalten, um sich immer wieder dran zu erinnern, ich habe einen Gott, der handelt. Weil ganz schnell passiert irgendwas aus unserer Sicht Schreckliches, Blödes, Schlimmes und wir sagen, Gott, wo bist du? Und dann kannst du dein Buch aufschlagen und sagen, da war er, da war er, da war er, da war er. Ich gehe mal von aus, er ist auch heute da, auch wenn ich es nicht kapiere. Also ich möchte euch da Mut machen, wie David, auch wirklich festzuhalten. Und er hat ja einen ganzen Ort umbenannt. Vielleicht musst du dein Wohnzimmer umbenennen oder weiß ich was, das überlasse ich dir. Aber wirklich mal sich bewusst zu machen, wo ist für mich der Punkt, wo ich vielleicht auch symbolisch einen Stein hinstelle, eine Kerze aufstelle, irgendwas ganz besonders nennen, wo wir dann immer drüber grinsen oder irgendwie sowas, um mich dran zu erinnern, da hat Gott gehandelt in meinem Leben. Und das will ich nicht vergessen. Drum heißt dieser Ort jetzt Paal Berazim. Damit nicht vergessen wird, was Gott da gemacht hat. Das gibt es im Alten Testament übrigens öfter mal. Manchmal verstecken sie das Zeug sogar mitten im Jordan, wo ich mir denke, wer will das wieder finden, wenn sie da Steine im Jordan aufstellen. Aber egal, sie machen sich immer wieder so Punkte, wo sie sagen, da will ich mich dran erinnern, was mein Gott gemacht hat. Es geht noch weiter im Text. Vers 21. Ist so ein Einschub, den bräuchte der Text eigentlich gar nicht. Ich finde ihn trotzdem interessant. Auf der Flucht ließen die Philister ihre Götzenfiguren zurück. David und seine Soldaten nahmen sie als Beute mit. Ist ja erstmal total egal eigentlich der Satz, an der Stelle zumindest sicher. Spannend finde ich ihn, wenn man jetzt wieder 20 bis 40 Jahre weiterschaut und dann entdeckt, dass die Israeliten anfangen, diese Götzenfiguren anzubeten. Ob das damit zusammenhängt, ich kann es euch nicht sagen. Aber ich entdecke einfach, dass etliche Kapitel später genau solche Götzenfiguren angebetet waren. Obwohl es im ersten Moment einfach nur was Materielles ist. Ich bin mir sicher, die haben das Zeug eingesammelt, weil es halt Gold war und wertvoll. Sie hätten es nur vielleicht sofort einschmelzen sollen. Und da ist nochmal so ein Seitenhieb für uns wieder. Die spannende Frage, wo sammle ich was scheinbar Wertvolles ein, was mich vielleicht von Gott wegbringt? Aber mehr will ich den Vers auch gar nicht ausschlachten. Das ist ja so ein Einschub. Also die Flucht muss ziemlich überstürzt gewesen sein und es war eine vernichtende Niederlage. Aber die Philister hatten anscheinend noch nicht genug. Oder die Situation war für sie so bedrückend, dass sie gesagt haben, okay, wir machen es nochmal. Vers 22. Doch die Philister gaben nicht auf. Sie zogen noch einmal nach Israel und lagerten auch diesmal in der Rephaim-Ebene. Selbe Ecke. Wieder mitten in Israel. Ey, Respekt vor den Philistern, ja? Wenn ich eins auf die Mütze bekommen hätte und Hals über Kopf rausstürzen muss, weiß ich nicht, ob ich nochmal reinmarschiert wäre. Aber die Philister machen's. Ich habe euch nochmal ein Bild mitgebracht, damit man das nochmal ein bisschen näher sieht, mit der Rephaim-Ebene. Also, wenn ihr die Karte von vorhin noch im Kopf habt, man sieht hier ganz rechts nochmal nicht den See Genezareth, das Tote Meer, danke. Das Tote Meer und Jerusalem und eben diese Ebene Paal Berazim. Da stecken wir jetzt mittendrin. Und was würdet ihr jetzt an der Stelle machen? Ihr habt, keine Ahnung, vor 14 Tagen, vor 4 Wochen, vor 8, ich weiß es nicht, steht nicht drin, wie viele Tage da dazwischen jetzt vergangen sind. Ihr habt damals von Gott gehört, greif sie an, überroll sie und mach sie platt. Und habt erlebt, dass das geklappt hat. Was hättet ihr jetzt gemacht, wenn die Philister an derselben Ecke wieder sitzen? ich auch. Das Gleiche nochmal. Ist doch klar. Ey, Gott hat mir doch ganz deutlich gesagt, was ich machen soll. Spannend finde ich, was David macht. Der ist nämlich ein bisschen vorsichtiger oder vielleicht besonder oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Vers 23. Wieder bat David den Herrn um Weisung. Und er antwortete ihm, also der Herr, greift sie diesmal nicht von vorne an, sondern umgeht sie und fallt ihnen bei den Balsamstauden oder im Baggerwald, je nach Übersetzung, in den Rücken. Sobald du in den Wipfeln der Balsamsträucher ein Geräusch wie von Schritten hörst, greif sofort an, denn dann weißt du, dass ich selbst dir vorausgegangen bin, um das Heer der Philister zu schlagen. David tat, was der Herr ihm befohlen hatte. Unter seiner Führung schlugen die Israeliten die Philister und verfolgten sie von Gibeon bis weit in die Ebene hinunter nach Gesa. Gut, dass David nochmal gefragt hat, oder? Ich weiß nicht, was sonst passiert wäre, wir wissen es nicht. Aber Gott wollte es diesmal anders machen. Und zwar ganz schön anders. Also, wir sind ja Gewohnheitstiere. Ich traue mich ja fast zu wetten, also ein bisschen weiß ich es ja auch schon, ich schaue ja öfter mal hier runter. Wenn ihr hier in den Gottesdienstsaal geht, dann sitzt ihr meistens fast am selben Stuhl. Außer so blöder Neuer ist da, der sich auf euren Stuhl gesetzt hat, gell? Wollt ihr eigentlich Schilder anbringen? Nein. Ich wollte nur damit sagen, wir sind Gewohnheitstiere. Und das ist so eines. Ich bin genauso. Das ist auch nicht wertend, solange ihr nicht den anpöbelt, der auf eurem Stuhl sitzt. Dann werde ich stinkig, ja? Aber man ist ja so ein bisschen Gewohnheitstier. Man hat so seine Ordnung gefunden. Ich sage auch immer, die wenigsten von euch überlegen wahrscheinlich jeden Morgen, was sie frühstücken, gehen zum Real und stellen sich vor, wie viele Regale sind das da, 12 oder so, Frühstückssachen und überlegen sich, was sie heute davon wollen. Die meisten wissen, was sie zum Frühstück wollen oder gar nichts, wie auch immer ihr gestrickt seid. Wir sind Gewohnheitstiere und ich sage mal, auch im Christsein sind wir oft Gewohnheitstiere und wissen, okay, Gott will mit mir etwa das gehen, ich soll mich so verhalten. Aber spannend finde ich es schon, ihn zumindest bei entscheidenden Dingen. Ich glaube jetzt auch nicht, dass David Gott gefragt hat, was er frühstücken soll, jeden Morgen. Aber doch bei entscheidenden Dingen, selbst wenn vielleicht für uns im ersten Moment klar ist, so soll es laufen, doch nochmal Gott zu fragen, soll ich jetzt so losmarschieren oder hast du was anderes jetzt mit mir vor? Weil ich glaube, dann überleben wir ähnlich wie David, auch nicht immer, aber immer mal wieder die Überraschung, dass Gott einen anderen Weg gehen will. Wie gesagt, vielleicht hätte es auch geklappt, wenn David einfach von vorne gekommen wäre und drüber. Vielleicht hätten die Philister aber eben auch schöne Hinterhalte aufgebaut und damit gerechnet, dass David genau das macht. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich weiß nur so viel, wie da steht. Das wisst ihr auch. Will ich nicht, weiß ich was reininterpretieren. Spannend finde ich nur festzuhalten, David hat nochmal gefragt und David hat eine ganz andere Antwort gekriegt. Der Sieg ist überwältigend. Ich habe euch das nochmal mitgebracht, die Karte von gerade. Ihr merkt, der grüne Pfeil ist dann schon so mit um die Kurve gezeichnet. Es kommt, genau. So diesmal von hinten und nicht von vorne. Und dann die Flucht wirklich bis weit zurück ins Land der Philister. Also die waren dann nicht mehr in Israel und in einem Gebiet, was Israel zustand. Also es war ein überwältigender Sieg und ein klarer Weg, den er Gott gemacht hat. Und wenn man jetzt den Text nochmal anschaut, dann merkt man die Beschreibung, die auch noch ganz schön detailliert ist. Also einmal draußen rum, ab durch den Wald oder das Gebüsch oder Streu. Ich habe versucht rauszufinden, was das jetzt wirklich war. Balsamstauden, Baggerwald. Also es war wohl größeres Gebüsch, wo die ihr Balsamöl draus gewonnen haben. Aber wie das wirklich aussah, ich habe kein Foto gefunden, kein gescheites, sonst hätte ich es euch mitgebracht. Auf jeden Fall ist er mit einem ganzen Heer, und wie gesagt, wir reden nicht über 50, 100 oder sowas, sondern eher über eine fünfstellige Zahl an Leuten. Ist er mit denen da irgendwie außen rum geschlichen? Ey, Respekt, ja? Das musste er erst mal schaffen. Dann war der in diesem Wald und hockt sie einfach hin. Ja? Wartet! Jetzt glaube ich ja nicht, dass Gott damals zu allen Soldaten gleichzeitig geredet hat, sondern er hat zu David geredet. Jetzt überlegt euch das mal kurz. Ihr macht mit Königsbrunnen Ausflug. Alle. Ja, so 30.000. Ihr wisst, wo es lang gehen soll und versprecht allen, es wird Eis geben am Ende. oder irgendwie sowas. Also es wird ganz toll zum Schluss. Ja, blödes Beispiel. Wird ganz toll zum Schluss. Und dann setzt ihr euch einfach mitten im Wald hin und wartet darauf, dass ein Rauschen kommt. Daher der Titel der Predigt übrigens, ja. Dass ein Rauschen kommt. Irgendwie so ein Wind, wo ganz klar ist, also ein Wind wie Schritte, wo ganz klar ist, jetzt ist Gott da. Wann würden die ersten das Murren anfangen? Also das muss man sich mal ganz kurz vorstellen, ja? Was David da für eine Wahnsinnsaufgabe hatte und was Gott auch dazu geschenkt haben muss, dass es überhaupt klappt. Weil die Philister waren ja auch nicht blöd, die hatten ihre Wachen stehen, die haben ja auch versucht rauszufinden, wo der David da rumhüpft. Aber Gott hat es geschenkt, dass er mit diesem Heer da außen rumgehen konnte, die auch noch gewartet haben und irgendwie nicht entdeckt worden sind. Also ich wäre schon froh gewesen, wenn wir außen rum gewesen wären, ohne entdeckt worden zu sein. Und dann warten sie. Und erst als Gott durch dieses Rauschen vernehmbar ist, weiß David, jetzt geht's weiter. Was für ein Geschenk, aber was für ein Mut, dieses Hören, das wohl einer oder zwei hatten. Keine Ahnung. David, wir wissen von David, dass er wusste, was Gott will. So zu transportieren an alle Leute, dass die gesagt haben, okay, wir machen diesen, ich will nicht sagen Irrsinn, war ja von Gott. Habt ihr ein besseres Wort? Aber es ist ja auf den ersten Blick schon so ein bisschen gaga, oder? Wir machen das mit. Wir vertrauen darauf, dass du Gott richtig gehört hast. Hey, was für ein Mut auch bei den ganzen Soldaten. Waren ja jetzt normalerweise nicht so die gesitteten Leute, eher so Draufgänger oft. Aber Gott schenkt, dass das klappt. Und Gott schenkt dann auch aus Gehorsam den Sieg. Die Beziehung zu Gott ist es, die in beiden Fällen das ermöglicht hat, was Gott draus macht. Gott hat den Weg vorbereitet. Er ist der Wegmacher, werden wir später auch noch singen. Er ist der Wegvorbereiter. Und manchmal sieht dieser Weg auf den ersten Blick vielleicht so ein bisschen aus. Und da mag es auch sein, dass vielleicht mehr als die Hälfte sich fragt, ist das wirklich Gottes Weg? Schwer zu sagen, wenn dir nicht Gott klar gesagt hat, dass es sein Weg ist. Wem vertraue ich? Wer darf Anführer sein? Wem vertraue ich, dass Gott zu ihm spricht? Ist für uns viel schwieriger. Damals war David als König eingesetzt und er hatte einen guten Draht zu Gott. Da konnte man von ausgehen, dass Gott zu ihm redet. Wer sind unsere Anführer? Wir haben eine eingesetzte Gemeindeleitung, die wir gewählt haben. Und ich hoffe, dass Gott zu uns auch so redet. Ihr könnt mitbeten, weil mein Wunsch ist es, dass wir von Gott auch immer wieder so Wegführungen bekommen. Klarheit, auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick komisch aussieht, was wir als Gemeinde gehen sollen. Aber ich will dich da ganz bewusst nochmal fragen. Welche Antworten von Gott sind für dich okay? Also ich finde das eine spannende Frage. Darf es nur der Weg sein, den ich im Kopf habe? Oder darf es auch was sein, was auf den ersten Blick vielleicht komisch wirkt? Und ich habe dann den Mut, zumindest alleine, vielleicht schaffe ich es nicht noch alle zu überzeugen, Schritte zu gehen und darauf zu vertrauen, dass Gott aus diesem Moment, der mir erstmal ganz komisch erscheint, was wirklich Gutes machen kann. Und es gäbe viele Geschichten, die man jetzt erzählen könnte. Von Christen, die genau das erlebt haben, die nicht so alt sind wie David oder so lange tot, muss man besser sagen. Gott hat immer wieder ganz ungewöhnliche Wege mit Menschen geführt. Und er führt uns. Und das ist das, was ich dir heute mitgeben will. Und was dir hoffentlich vor allem im Kontrast zu den beiden Geschichten auffällt. Und wenn du vor 2 Wochen nicht da warst, hör dir entweder die Predigt an oder lese einfach selber 1. Samuel 4. Nochmal in Ruhe, vielleicht eben im Vergleich zu 2. Samuel 5 und lass das mal auf dich wirken. Auf der einen Seite die augenscheinlich mit Gott unterwegs sein wollen, aber vergessen die Beziehung mit ihm zu pflegen. Und hier David, der ist nicht perfekt, David, ja. Wer seine Lebensgeschichte kennt, weiß, dass er auch ein paar Mal kräftig daneben langt. Aber an dieser Stelle wirklich alles richtig macht, ganz engen Kontakt mit Gott sucht und erlebt, wie Gott diesen Kontakt und diese Beziehung, diesen Mut auch nochmal zu fragen. Aber dann schon loszugehen, also nicht zu fragen, zu fragen, zu fragen, zu fragen und nochmal zu fragen, ob er jetzt richtig gehört hat. Bitte, das ist nämlich das andere Extrem. Irgendwann muss man auch den Mut haben und sagen, okay Gott, das ist anscheinend deine Antwort. Dann traue ich mich jetzt losgehen und vertraue drauf, dass du handeln wirst. Weil vor allem bei der zweiten Szene, bei der ersten geht es ja noch, bei der zweiten Szene hatte David ziemlich wenig in der Hand. Ich hoffe, das habe ich euch vor Augen gemalt. Aber er hat darauf vertraut, dass Gott sein Wort hält und mit ihm den besten Weg geht. David hat es erlebt. Ich habe es immer wieder erlebt. Ich kann nicht für meine Zukunft reden. Ich bin mir sicher, viele von euch haben es erlebt und vielleicht habt ihr auch mal Mut, die eine oder andere Geschichte auszutauschen, die ihr mit Gott da erlebt habt. Fragt nach Gottes Weg. Erwartet eine klare Antwort. Seid vielleicht auch manchmal frech beim Fragen und erwartet immer noch eine klare Antwort. Aber habt dann auch den Mut, loszugehen und zu erwarten, dass Gott seinen Teil tut. Es bleibt spannend, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Und ich hoffe und bete, dass wir als Einzelne, als Gemeinschaft genau das erleben, dass Gott uns, Sieg ist das falsche Wort, Erweckung wäre vielleicht das bessere Wort, dass Menschen genau das erkennen können, dass wir einen Gott haben, der mit uns einen richtig guten und genialen Weg geht. Gott segne euch dabei. Ich habe euch wieder ein paar Fragen mitgebracht. Reflektiert es und nehmt den Punkt mit, den Gott euch mitgeben will. Wer das Ganze nochmal in Kurzform haben will, liegt hinten bei der Technik aus. Amen.